Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga. Es geht rein in den Dienstagmorgen mit der SWR 3 Morning Show, 6.09 Uhr morgen.
Früh am Morgen rauf auf so eine Windkraftanlage, die mitten in der Nordsee steht. Wäre das was für euch, SWR 3 Land? Als Industriekletterer würdet ihr genau das machen und wärt dann ja vielleicht auch im riesen Offshore-Park unterwegs, der ja entstehen soll, als größter Energielieferant Europas bis 2050. Matthias Weber ist Industriekletterer und macht genau das, Windkraftanlagen in der Nordsee warten. Ich meine, wir als Normalsterbliche können uns das irgendwie gefühlt kaum vorstellen. Matthias, ihr arbeitet ja im Blog, verbringt viel Zeit auf dem Schiff oder den Anlagen.
Ja, genau. Also 14 Tage arbeiten, 12 Stunden jeden Tag, Wochenende durch natürlich. Und dann hast du aber auch 14 Tage frei.
Okay. Wichtig ist da sicherlich auch ein stabiler Magen. Was noch?
Seetauglich sollte man sein, genauso auch wie höhentauglich. Dafür durchläuft man diverse Lehrgänge, um überhaupt offshore fahren zu können. Der Working at Height-Lehrgang, wo man dann fähig sein muss, verunfallte Kollegen auf der Anlage retten zu können, bis zum Hood-Lehrgang, wenn man dann mit dem Helikopter fliegt, dass man dann weiß, falls der doch mal notwassern sollte, wie man sich da befreit. Bis zum Sea-Survival muss man machen, Feuerbekämpfung muss man machen. Man muss natürlich auch einen First-Aid-Lehrgang mitbringen. Das ist so der Grundbaustein, was man mitmachen muss, um überhaupt offshore fahren zu können.
Krass, wäre das was für dich?
Oh Gott, nee.
Ja, ich glaube, da kann jeder für sich mal überlegen. Für mich wäre das auch nicht. Deswegen Respekt an alle, die das machen. Mittagspause wird dafür auf so einem Windrad verbracht, das bis zu 90 Meter hoch ist. Sicher ein toller Ausblick. Wenn natürlich das Wetter stimmt. Was ein Morgen in der SWR 3 Land. Wettertechnisch, wir kennen es ja schon. Wie die vergangenen Tagen, Wochen, kann man sagen. Grau, ja. Mal wieder Regen, bisschen Sonne. Aber doch kälter heute. Deswegen, wir hoffen, dass ihr nicht kratzen müsst.
0721 2011 morgen.
Hallo SWR 3. Hier ist der Johannes auf der Fahrt nach Lenzkirch im Schwarzwald. Und ob wir kratzen haben müssen, 1 Grad minus. Danke.
Okay, also im Schwarzwald, da hieß es wirklich kratzen.
Probleme mit der Debitkarte im Urlaub? Vielleicht plant ihr jetzt so einen Pfingst- oder Sommerurlaub und mittlerweile gibt es diese Karten ja bei einigen Banken standardmäßig erstmal kostenlos. Die sehen auf den ersten Blick auch so ähnlich aus wie eine Kreditkarte. Kevin Frisch aus dem SWR 3 Morningshow-Team. Im Urlaub kann man damit aber Probleme bekommen.
Vor allem Direktbanken geben mittlerweile oft Debitkarten aus als eine Art Zwischenlösung zwischen Girokarte und Kreditkarte, sagt Kati Elmenthaler von Stiftung Warentest. Probleme kann es zum Beispiel dann geben, wenn es um den Mietwagen im Urlaub geht.
Wir haben sehr viele Lesermeldungen erhalten, dass die zwar hier in Deutschland noch den Mietwagen buchen konnten mit ihrer Debitkarte, dann diesen aber vor Ort im Ausland beim Vermieter nicht ausgehändigt bekommen haben.
Der Grund, der Autovermieter kann in der Regel auf der Debitkarte keine Kaution hinterlegen. Deswegen ihr klarer Tipp, eine Kreditkarte sollte im Urlaub auf jeden Fall immer dabei sein. Stiftung Warentest hat aktuell Kreditkarten verglichen. Die Testsieger sind für den Einsatz im Ausland, was Geldabheben angeht, entweder sehr kostengünstig oder sogar kostenlos.
Das sind die Visa World Card der ICS, die AVA 7 und die Genial Card der Hanseatic Bank, die Deutschland Kreditkarte Classic und die Visa der Barclays.
Es lohnt sich auch, die Konditionen der aktuellen Kreditkarte mal zu vergleichen, sagt Kati Elmenthaler. Mit Blick auf die Kosten würde sie eine klare Preisgrenze ziehen.
Da so viel gute und günstige Angebote am Markt sind, würde ich so die Linie bei 30 Euro ziehen. Also wenn die weit über 30 Euro geht mit den Jahresgebühren, dann würde ich mich nochmal nach einer anderen Karte umgucken.
Dienstag morgen mit SWR 3, 6.52 Uhr.
Und am Dienstagabend, da freuen sich alle in Speyer. Birbi und Zeus aus der SWR 3 Morning Show, unsere Kollegen, sind nämlich wieder auf Tour. Am Abend, da waren sie in Bad Saulgau, natürlich dabei, all ihre Figuren, auch Wetterbauer Zeusinger.
Grüß Gott, wie man bei Ihnen sagt.
Ja,
so, wir greifen mal eben in die Kiste mit den noch gut erhaltenen Sinnsprüchen und ziehen mal einen von Mark Twain. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste in deinem Leben zu werden. Oh. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn es ausgerechnet heute um den Montag geht. Und der Montag ist ja nicht sehr beliebt.
So ist es, weil wenn du heute zum Zahnarzt musst, bringt der Montag dir nur Frust.
Ja, so meine ich, das kann schon sein. Aber
die morgen erst zum Zahnarzt müssen, finden heute den Dienstag sehr beschissen. Ist ja klar.
Ja, solche Wörter hören wir hier nicht gern.
Dienstag?
Oh, nee. Außerdem, jetzt hören Sie mal auf mit diesem dämlichen Zahnarzt.
Ja, meinetwegen. Heute am Montag in Berlin, da will ich gar nicht hin. Oh. Da kleben Klimakleber auf dem Asphalt. Warum? Ja, so ist es halt.
Na toll. Wir sind aber nicht in Berlin, sondern in Bad Saulgau.
Hm? Ja, richtig. In Bad Saulgau tut heute keiner auf der Straße kleben. Warum? Naja, so ist es eben. Auf Wiedersehen.
7:12 Uhr, hier ist die SWR3 Morning Show Dienstag. Guten Morgen.
Wie kriegt Deutschland den Strom vom Norden zu uns in den Süden? Ihr habt es ja mitbekommen, die Nordsee soll ja zum größten klimafreundlichen Kraftwerk Deutschlands werden bis 2050. Aber wie kommt denn dann der Strom zu uns in den Süden? Werner Eckert aus unserer SWR3 Umweltredaktion. Immer wieder hören wir ja von Problemen bei der geplanten Stromtrasse Südling.
Es wird noch gar nicht gebaut, aber nach jetzt schon 10 Jahren Planung haben wir dann doch einen Plan. Die Bundesfachplanung für die Südling-Verbindung, die aus 2 Leitungsbündeln besteht, ist abgeschlossen. Auf einer ziemlich geraden Linie läuft sie von der bayerischen Grenze südlich Tauberbischofsheim durch Baden-Württemberg durch Richtung Heilbronn. Auf den gesamten 700 Kilometer Länge vom Norden her ist auf 1 Kilometer Breite der Korridor abgesteckt, wo die Kabel hin sollen. Ja, Kabel, denn auch das ist klar, die werden weitgehend unterirdisch verlegt. 1,60 Meter tief, damit auf den Äckern darüber was wächst, trotz der Wärmeentwicklung und damit die Bauern genügend Sicherheitsabstand beim Pflügen haben. Immerhin soll die Trasse so viel Strom nach Süden bringen, wie rechnerisch 10 Millionen Haushalte verbrauchen. Aktuell laufen die Planfeststellungsverfahren Abschnitt für Abschnitt wird da der genaue Verlauf innerhalb dieser Trasse festgelegt. Parallel werden auch die ersten Aufträge zum Bau ausgeschrieben und vergeben. Schnell ist allerdings anders. Vor allem die bayerischen Sonderwünsche zum Verlauf und zur Erdverkabelung haben viel Zeit gekostet und werden noch viel Geld kosten. Aber bis 2028 soll die Sache dann stehen, sagt die baden-württembergische NBW, die für die südliche Hälfte der Strecke verantwortlich ist.
Ist es 2 oder 4 Beine? Ich sehe es nicht.
Nee, sogar ein 8-Beiner.
Echt?
Ja. SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Krake.
Und was hat er dann?
Er hat sich hier im Aquarium festgeklebt.
Oh, machen wir laut. Und jetzt machen wir leise.
Er bewegt sich keinen Zentimeter.
Klarer Fall. Das Fisch hat Fleischknäppmangel.
Nee, daran liegt's nicht. Wir haben ihm welche gegeben, aber er bleibt trotzdem an der Aquariumwand kleben.
Kraken sind extrem empfindsame Tiere. Vielleicht hat er von den Klimaklebeaktionen mitgekriegt und möchte mitdemonstrieren.
Ja, das könnte sein. Er kann vom Aquarium aus perfekt auf unseren Fernseher schauen.
Ach, da schau her.
Ja, und bestimmt klebt er sich nur aus Solidarität fest.
Ich hab gedacht, diese Langarmvögel wäre schlauer.
Ja, und was machen wir jetzt mit ihm?
Ey, pass auf, mir wende die sogenannte Ordnungsamt-Taktik an.
Und die wäre?
Die Einsatzkosten in Rechnung stelle. Das wären jetzt schon 15.700 Euro.
Er hat sich gelöst.
Na also, geht doch.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Bis zu 40 Grad und das jetzt im April. Leute, was ist da los? Spanien stellt sich auf eine Hitzewelle diese Woche ein, und zwar ab morgen. Fachleute sagen, in einigen Regionen des Landes soll es bis zu 20 Grad wärmer werden als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Gernot Schütz aus unserem Wetterteam, wie kommt es da zu dieser Hitzewelle?
Ja, da wird einfach die heiße Luft wirklich aus Marokko, aus dem Norden Afrikas angesaugt. Und man muss sagen, im Süden und teilweise auch in der Mitte Spaniens, die hatten ja schon 2 Hitzewellen. Auch im März war es dort schon ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit. Und auch gestern gab es da schon Temperaturen von 32, 33 Grad. Zum Beispiel in Jerez de la Frontera war es 33 Grad heiß. Und jetzt steigert sich eben noch diese Hitze. Und dann sind eben tatsächlich 38, 39 punktuell sogar 40 Grad möglich. Die heißesten Tage werden wahrscheinlich Donnerstag und Freitag.
Und in welche Richtung entwickelt sich das Ganze noch?
Also danach wird die Hitze wieder etwas zurückgedrängt nach Süden. Es kühlt dann also in Spanien ein bisschen ab. Also da ist etwas Entspannung dann angesagt. So etwa ab Samstag, Sonntag, Montag wird es dann wieder etwas angenehmer. Es bleibt aber immer noch überdurchschnittlich warm. Und auch der Regen, der auch extrem fehlt, weil es auch im Winter so lange trocken war, der ist leider erstmal nicht in Sicht.
Wie entstehen eigentlich die ganzen weltberühmten Figuren aus König der Löwen hier oder Die Schöne und das Biest, Ariel, die Meerjungfrau, ganzen Trickfilm, Animationsfilme? Einer, der bei allen Filmen mitgearbeitet hat, ist Andreas Deja, jahrelanger Chefzeichner bei Disney. Ab heute ist er beim Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart dabei. Wie wird man denn Chefzeichner bei Disney?
Irgendwie hat man so einen Antrieb, so einen innerlichen Antrieb und schreibt dann mal einen Brief an die Studios. Und dann kommt auch ein Brief zurück oder kam damals. Der wichtigste Tipp, den wir gegeben haben, war, schicke uns später bei der Bewerbungsmappe bitte keine Zeichnungen von Mickey Mouse und Pluto. Das können wir dir selber beibringen hier.
Okay, heute sind wir eher digital. Wie viel macht da heute jetzt der Computer und wie viel ist noch Handarbeit?
Das hängt davon ab, ob man einen Zeichentrickfilm macht oder einen computeranimierten Film. Beim computeranimierten Film wird sehr wenig gezeichnet, vielleicht einige Vorskizzen. Und ich wollte halt beim Zeichentrickfilm bleiben und mache das dann auch heute noch. Also ich arbeite immer noch mit Bleistift, Papier, scanne dann meine Zeichnungen aber in den Computer für die Farbgebung später und Hintergründe und so weiter.
Jetzt haben Sie auch den Bösewicht bei König der Löwen entworfen, Scar. Wie entstehen denn solche Figuren?
Nee, man spricht sich da erstmal ab. Es ist also wirklich eine Teamsache. Und dann kommt natürlich auch noch sehr wichtig die Stimme hinzu. Die ist also sehr, sehr entscheidend. Denn ich muss ja Zeichnungen erstellen, die zu der Stimme passen. Und im amerikanischen Original war es ja der Schauspieler Jeremy Irons. Und ich habe den Scar auch so ein bisschen aussehen lassen wie der Schauspieler Jeremy Irons. Er hat sich da auch später so ein bisschen selber wiedererkannt, sagt er mir.
Ihr Rat an die neue Generation der Trickfilmzeichner?
Wenn man gut zeichnen kann, das heißt ja, man hat beobachtet und man weiß, was eine gute Pose ist, was eine schlechte Pose ist, wie eine gute Handhaltung aussieht und eine schlechte. Und das lernt man eigentlich beim Zeichnen und das ist auch wirklich auch nützlich für die Computeranimation. Also auf jeden Fall zeichnen, zeichnen.
Und wer Animation studieren will, der kann das unter anderem an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg oder an der Filmuni Babelsberg oder auch in der Filmschule Köln. Dienstag, der 13. Januar 2023. Wir schauen nochmal ganz kurz aufs Wetter heute.
Ja, es schneit, zum Beispiel in Ehningen, sagt uns Carsten und schickt uns Schneegrüße mit einem Bild und einem Dach, wo man den ganzen Schnee oben drauf sieht auf diesem Haus. Oder aber auch hier Lisa Deiss, die schreibt, hey, bei uns schneit es. Aprilwetter in Schopfheim-Gersbach, ob ihr es glaubt oder nicht.
Aber siehst du mal, wenn man Januar davor sagt, dann macht es ja irgendwie gefühlt nicht so viel aus. Aber wenn du dann hörst, 23., 24., 25. April, es schneit. Gut, wie heißt es so schön? Die Natur, die braucht den Regen.
Und auch den Schnee.
Ja, und auch den Schnee. Und wir Menschen, wir freuen uns aber über... Ich sag jetzt nicht die Hitze oder die Wärme, aber ein paar Sonnenstrahlen. Vielleicht ein bisschen über 20 Grad. So finden Natur und Mensch vielleicht ein bisschen zusammen. Unfallflucht ohne Verletzte, bald keine Straftat mehr. Habt ihr vielleicht mitbekommen heute Morgen? Im Justizministerium gibt es offenbar Pläne, Unfallflucht zu entkriminalisieren. Also Fälle ohne Verletzte könnten dann bald nur noch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Andreas Hein aus dem SWR3 Aktuell-Team, was bedeutet das?
Es bedeutet auf gar keinen Fall, dass Abhauen nach einem Unfall schon okay ist. Bisher ist es aber so, wer sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, ohne dass er dem Geschädigten oder der Polizei Bescheid gesagt hat, dem droht eine Strafe. Geldstrafe, Fahrverbot oder auch eine Freiheitsstrafe. Und das heißt, so ein Fall landet bei Gericht, egal ob Kratzer oder kleine Beule, auch wenn nachher überhaupt keine Strafe verhängt wird. Unfallflucht, das passiert tausendfach in Deutschland. Jeder vierte Verkehrsunfall ist einer mit Unfallflucht. Mal auf so Großstädte wie Stuttgart oder Mainz geguckt, da passieren jedes Jahr ungefähr 5000 Unfälle mit Unfallflucht. Und davon sind aber nur die allerwenigsten welche, bei denen jemand verletzt wurde. Und deshalb gibt es jetzt Pläne im Justizministerium, den Umgang mit Unfallflucht zu ändern. Bis Mitte Mai sollen sich Fachleute aber erstmal dazu äußern. Entschieden ist da noch nichts. Und es geht niemals um Unfälle, bei denen jemand verletzt wurde.
Was spricht denn dafür, dass für Unfallflucht bei Bagatellschäden niemand mehr bestraft wird, sondern es allenfalls eine Ordnungswidrigkeit wird?
Das Thema ist gar nicht neu. Schon seit Jahren diskutieren das Fachleute regelmäßig auch auf diesem Verkehrsgerichtstag. Denn es geht um die Frage, ob dieses Gesetz noch zeitgemäß ist. Mhm. Unfallflucht ist seit 1975 strafbar. Also zu dieser Zeit gab es weder Internet noch Smartphone. Und die Idee ist jetzt, dass es zum Beispiel eine einfache Möglichkeit geben könnte, den Unfall und den Schaden zu melden. Also beispielsweise per Smartphone auch gleich noch Fotos hochzuladen. Und das hätte dann den Vorteil, dass wenn mir so ein Ausparkmalheur passiert, ich nicht noch ewig warten muss. Und eins ist aber ganz wichtig, da sind sich auch alle klar, Automobilclubs genauso wie die Polizeigewerkschaft, prinzipiell muss es nach Unfällen eine Meldepflicht geben.
Unfallflucht ohne Verletzte, bald keine Straftat mehr. Wir hatten es ja gerade schon davon, über diese Pläne, die ihr vielleicht mitbekommen habt, die es offenbar im Justizministerium gibt, Unfallflucht zu entkriminalisieren.
Das beschäftigt euch. 07221 2011, Annette und Kemal hier, morgen.
Hallo, guten Morgen, hier ist Bernd aus Gerlingen.
Hallo Bernd.
Zu dem Beitrag mit dem Unfallflucht.
Ja.
Das sollte man meiner Meinung so beibehalten, wie es ist. Weil wenn man das mal andersrum betrachtet, ich begehe einen Unfall, fahre dann weiter und melde es nicht. Hier laufe ich höchstens die Gefahr, was weiß ich, 1-200 Euro Geldstrafe bezahlen zu müssen. Im Gegenzug spare ich mir eventuell die Kosten, die mir auf mich zukommen, wenn die Versicherung zahlen muss, um dann selber in der Versicherungsklasse hochgestuft zu werden, dann ist das Risiko, wenn ich überhaupt erwischt werde, dass ich dann mehr zahle, ist dann sehr, sehr gering.
Du meinst, dass die Gefahr einfach höher ist, dass die Leute sich dann denken, ach komm, dann kassiere ich lieber eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich erwischt werde?
Richtig. Es läuft darauf hinaus, dass mehr Unfallflucht begangen wird.
In die gleiche Richtung geht auch hier die Nachricht von Erik, der sich auch gemeldet hat. Er sagt, hey, also auch für mich sollte die Strafe gleichbleibend oder sogar noch höher sein. Aber die Möglichkeit gegeben werden, online zu melden, was für den Verursacher auch als Nachweis dienen kann. Also, darüber spricht das SWR3-Land heute Morgen. Fahrerflucht entkriminalisiert werden, das zumindest scheinbar die Pläne offenbar im Justizministerium. Echt jetzt, Unfallflucht ohne Verletzte, bald keine Straftat mehr, das beschäftigt euch heute Morgen, SWR3-Land. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, im Justizministerium gibt es ja offenbar die Pläne, Unfallflucht so zu entkriminalisieren.
Aus Taunusstein, Oliver, du bist dagegen, dass Fahrerflucht zukünftig nur als Ordnungswidrigkeit gelten soll.
Glücklicherweise fahre ich ein Auto, was ich selbst überwacht. Und mein Auto war in einen Unfall verwickelt mit Fahrerflucht. Das heißt, er war abgestellt vor einem Autohaus. Es ist jemand dagegen gefahren. Man kann auf dem Video deutlich sehen, dass er es gemerkt hat. Man kann deutlich sehen, dass er überlegt, was er macht und fährt dann weg. Schaden am Auto über 7.000 Euro. Hätte ich die Überwachungseinrichtung nicht gehabt, dann wäre ich auf dem Schaden komplett sitzen geblieben. Und ich finde, das hat mit einer Ordnungswidrigkeit nichts mehr zu tun.
Noch mehr Meinungen aus SWR3-Land.
Hallo, mein Name ist Stefan aus Eberbach. Meine Meinung zum Thema ist, dass das sehr schwierig wird zu definieren, was Verletzung heißt. Fährt jetzt einer auf eine Oma auf, läuft vor, sagt, geht's ihm gut, die sagt im Schock oder im Stress, ja, geht gut. Na okay, alles klar und fährt weiter. Und 5 Minuten später wird die Oma ohnmächtig. Weiß natürlich keine Autonummer mehr, nichts. Stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, ich bin Arzt, ich sehe das tatsächlich dann sehr problematisch, wer Verletzung definiert.
Hier spricht Henninger aus Trier. Entkriminalisieren ist ganz hervorragend, nur ich würde pauschal 200 Euro Strafe dafür festsetzen, aber damit es auch zieht, 4 Punkte in Flensburg, weil die 4 Punkte in Flensburg wesentlich abschreckender wirken würden als irgendeine Geldzahlung. Wenn jemand schon 2 oder 3 Punkte hat und er wird plötzlich 4 Punkte dazu bekommen, er wird sich 4-mal überlegen, ob er abhaut oder nicht.
Am Morgen hören und mitreden. SWR 3, die Morningshow mit Annetta Politi und Kemal Goga.
Es ist unfassbar, wie wir Schiris behandelt werden. Denkt man nicht nach, was das mit einem Menschen macht? Hier ist die SWR 3 Morningshow. Ja, das ist eine der vielen Reaktionen auf den Abbruch eines Fußball-Drittligaspiels in Zwickau, nachdem der Schiedsrichter ja erst heftig beschimpft worden ist und ihm dann ein Fan Bier ins Gesicht geschüttet hat. Und das beschäftigt immer noch sehr viele.
Rolf Karcher vom Badischen Fußballverband. Wie dick muss denn das Fell eines Schiedsrichters sein, damit man nach so einem Vorfall wie in Zwickau und ich sage, ey Leute, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr.
Ja, es muss schon dick sein. Jetzt kommt es halt immer auf die Struktur des Einzelnen an. Ein lebensälterer Schiedsrichterkollege, der wird das vielleicht eher wegstecken wie ein junger Schiedsrichter. Und das ist ja unser Problem, wo wir haben, dass wir auch wie alle anderen auch in den Vereinen ein Nachwuchsproblem haben. Und das ist, hat eine Signalwirkung manchmal für die Eltern zu sagen, naja, ich möchte jetzt meinen Sohn oder meine Tochter nicht unbedingt auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter agieren lassen.
Jetzt Pöbeleien, Beschimpfungen und auch Angriffe auf Fußballschiris, das gibt es seit Jahren leider immer wieder. Wie beobachten Sie das?
Nun, die Intensität und so oder die Häufigkeit hat nicht zugenommen. Ja, das ist immer so eine Wellebewegung, so ein Momentum. Was man aber feststellen muss, ist die Hemmschwelle, die ist deutlich niedriger als Jahre zuvor. Es eskaliert sehr viel schneller und vielleicht auch die Qualität dann dieser Gewaltexzesse, die nimmt zu. Und das macht mich ein Stück weit nachdenklich.
Was sagen Sie den jungen Menschen, die vielleicht Schiedsrichter werden wollen oder gerade angefangen haben zu pfeifen?
Wir haben, wenn ein junger Schiedsrichter seine Prüfung ablegt, dann läuft er bei uns ins Patenmodell rein. Das heißt, er bekommt einen erfahrenen Schiedsrichter oder Schiedsrichter an die Hand, der ihn begleitet bei den ersten Spielen, sodass man den Druck von außen schon wegnehmen kann. Wir sind natürlich auch im Schulterschluss mit den Vereinen und das war schon letztes Jahr, noch vor 2 Jahren, wo wir einen Brief an die Vereine geschrieben haben, wo wir das 3-Stufen-Modell eingeführt haben bei uns, um, wenn es dann eskaliert auf dem Platz, wenn sich das anbahnt, versuchen von Seiten der Schiedsrichter, dass man reingeht schon und dass man dann versucht, den Konflikt frühzeitig zu lösen bzw. herbeizuführen, dass es wieder ruhiger wird auf dem Platz.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR